auf Gott hören, ihn erleben. Zu dem Thema möchte ich euch mit euch heute eine Geschichte aus Apostelgeschichte anschauen, Kapitel 10. Es ist ein langes Kapitel, aber wir werden Schwerpunkt auf die Verse 9 bis 20 oder beziehungsweise 23 legen. Ich finde es ein geniales Beispiel zu dem Thema auf Gott hören und auf Gott gehorchen. Und ja, ich freue mich auch, die Geschichte hat mich sehr angesprochen und das möchte ich mit euch jetzt heute anschauen. In der Apostelgeschichte 10 kommt eine Person vor, die tut mich schon seit längerem verfolgt, das ist der Petrus. Der Petrus, der, den man so ein bisschen kennt von der Evangelie als der, der impulsiv war, ein bisschen vorlaut. Es ist der Petrus, der Jesus dreimal verraten hat. Es ist der Petrus, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, wo nach Pfingsten eine ganz krasse Veränderung erlebt hat in seinem Leben. Ich finde es krass, wie der Heilige Geist nach Pfingsten, wo auch der Petrus dort hineinbekommen hat, eine radikale Änderung in seinem Leben bewirkt hat. Der Petrus ist in gewisser Hinsicht noch ganz sicher der gleiche gewesen, aber Gottes Geist hat ihn verändert. Da frage ich mich auch, wo verändert mich Gottes Geist? Wo verändert dich Gottes Geist? Der Petrus, auf jeden Fall, der lebt in einer ganz spannenden Zeit. Manchmal beneide ich ihn ein bisschen. Es ist eine Zeit, wo sich ganz viel tut. Es kommen in seiner ersten Predigt am Pfingsten kommen Tausende zum Glauben. Es rebelt nur noch so, könnte man sagen. Aber es ist auch eine ganz einfache Geschichte. Und von dem berichtet uns die Apostelgeschichte. Ich würde manchmal den Namen ein bisschen besser finden. Geschichte, wie der Heilige Geist eigentlich Geschichte geschrieben hat und nicht der Apostel. Das ist er, der gewirkt hat. Wie schon erwähnt, es war auch keine einfache Zeit gewesen. Sehr bald ist die Verfolgung aufgekommen. Das heisst, die Gemeinde, die dort so, ja, auf eine Art friedlich zusammen war, ist in die ganze Region verstreut worden. Und dort haben sie was gemacht? Das, was Jesus ihnen aufgetragen hat. Nachdem der Heilige Geist auf sich gekommen ist, hat Jesus gesagt, werdet ihr meine Zeugen sein. Und so sind sie dort, wo sie angekommen sind, sogar in Samaria. Die Samariter und die Juden gar nicht mögen ausstehen. Auch dort haben sie das Evangelium predigt und es ist eine Gemeinde entstanden. Aber wir haben ein Problem. Die Juden haben in dieser Zeit nur zu Juden predigt. Sie haben also das Gebot von Jesus gehabt, und haben ganz logisch verstanden, ja, bis ans Ende der Welt, ja, das ist kein Problem. Die Juden sind auch schon damals, wie auch heute, auf der ganzen damaligen Welt verstreut gewesen. Und so viel ist für sie eigentlich klar gewesen, wir predigen den Juden. Und so haben sie es auch gemacht. Also sie sind verstreut worden und haben, wo sie angekommen sind, den Juden das Evangelium verkündet. Aber wie wir wissen, ist das nicht der ganze Plan gewesen von Gott. Und wie er das jetzt gelöst hat, sehen wir jetzt in dieser Geschichte. Und es ist gar nicht so einfach gewesen, weil es ist nicht nur das Verständnis gewesen von dem Vers von den Juden, sondern es ist von ganz etwas anderem gekommen. Die Juden haben eine grosse kulturelle Barriere gehabt zu Andersgläubigen, zu den Heiden, zu denen, die nicht Juden gewesen sind. Es ist ja so gewesen, das sehen wir dann auch heute in der Geschichte, dass die Juden nicht mit Heiden zum Beispiel zusammen gegessen haben. Und wenn man nicht zusammen isst, geht man auch nicht ins Haus von jemand anderem. Also es war eine Schwierigkeit gewesen, wie bringt man jetzt die Judenchristen zusammen oder in Kontakt mit Heiden, mit Nichtjuden. Unsere Geschichte vor dem Bibeltext, den ich dann jetzt gerade lesen werde, fängt an in Caesarea. Es war eine schöne, moderne Stadt gewesen damals. Die ist noch nicht so lange, kurz vor Jesu Geburt, gebaut worden. Und das war der Hauptstandort von der römischen Legion in Palästina, die auch Israel in dem Sinn beherrscht haben. Also ganz viele Ausländer gehabt. Juden haben eh noch weniger dort gelebt, weil, wie es der Name schon aussagt, Caesarea, die ist zur Ehre vom Cäsar gebaut worden und tendenziell oder grundsätzlich eine heidnische Stadt gewesen. Und so finden wir dort auch einen Hauptmann, den Cornelius. Es war ein Römer gewesen, aber ganz spannend ist, was da Anfangs Kapitel 10 von der Apostelgeschichte steht von ihm, steht, dass er fromm war und gottesfürchtig. Nicht nur das, er hat ganz viel gebetet und er hat auch den Armen geholfen. Und eines Tages, wo er wieder mal am Betten war, hat er einen Engel gesehen. Und der Engel hat ihm gesagt, hey, geh den Petrus rufen. Ich weiß nicht, der Cornelius hat sich wahrscheinlich nicht einen Riemen daraus machen können. Was er aber gemacht hat, ist, er hat sofort gefolgt, zwei von seinen nahestehenden Kameraden gerufen, einen Soldaten, und hat ihn geschickt, den Petrus zu holen. Und jetzt lesen wir, was da passiert ist. Ich lese euch vor, darf ich gerne mitlesen, es ist aber auch auf dem Bildschirm. Apostelgeschichte 9, 10, Entschuldigung, ab Vers 9. Um die Mittagszeit des folgenden Tages, die Boten des Cornelius waren noch unterwegs, näherten sich aber bereits der Stadt, stieg Petrus zum Beten auf das flache Dach des Hauses, in dem er zu Gast war. Nach einiger Zeit wurde er hungrig und bat um etwas zu essen. Während ihm nun eine Mahlzeit zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein riesiges leinenes Tuch herabkommen, das gehalten an seinen vier Ecken auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüßer, Reptilien und Vögel. Nun hörte eine Stimme, auf, Petrus, schlachte und iss. Auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges oder Unreines gegessen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung, was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein, sagte sie. Und noch ein drittes Mal wurde Petrus zum Essen aufgefordert. Danach verschwand das Tuch so unvermittelt wieder im Himmel, wie es gekommen war. Während Petrus noch darüber rätselte, was diese Vision bedeuten sollte, kamen auch schon die Männer an, die Cornelius geschickt hatte. Sie hatten sich zu Simons Haus durchgefragt und standen jetzt unten vor dem Eingangstor. Ist hier ein Simon mit dem Beinamen Petrus zu Gast? Riefen sie. Da sagte der Geist Gottes zu Petrus, der immer noch über die Vision nachdachte, Petrus, vor dem Haus sind drei Männer, die zu dir wollen. Darum steh jetzt auf und geh nach unten. Sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen, folge ihnen ohne Bedenken. Ich selbst habe sie geschickt. Da ging Petrus zu den Männern hinunter und sagte, ich bin der, den ihr sucht. Was führt euch zu mir? Wir kommen vom Hauptmann Cornelius, antworteten sie, einem frommen und gerechten Mann, der an den Gott Israels glaubt und bei der ganzen jüdischen Bevölkerung in hohem Ansehen steht. Er hat von einem heiligen Engel den Auftrag erhalten, dich in sein Haus einzuladen, um zu erfahren, was du ihm zu sagen hast. Als Petrus das hörte, bat er die Männer herein und sorgte dafür, dass sie bei Simon übernachten konnten. Gleich am nächsten Morgen machte sich Petrus mit ihnen auf den Weg, begleitet von einigen Brüdern aus Joppe. Ich finde es einfach genial, das Timing, das Gott da gehabt hat. Und wie er, ja, das geführt hat. Vers 9, sehen wir also, dass da die Gesandten, die Boten von Cornelius unterwegs sind nach Joppe. Das ist übrigens heute Tel Aviv, Stadt in Israel, moderne Stadt. Es ist aber auch der Ort, wo der Jonas aufs Schiff gegangen ist, wo er vor Gott geflüchtet hat. Einfach, dass wir es geografisch da können orten. He? Der Petrus ist da angekommen, weil er ist gerufen worden, eine Person ist schwer krank und dann gestorben. Und er hat dort können die Frau im Namen Jesu erwecken. Und das hat eine riesige Bewegung in der Gemeinde. Es sind viele Leute zum Glauben gekommen. Und so ist es passiert, dass der Petrus einfach eine längere Zeit in dieser Stadt geblieben ist. Was ich ganz spannend finde, es ist eine Zeit gewesen, da ist auch ganz viel gelaufen, wie ich schon erwähnt habe. Es sind Leute zum Glauben gekommen. Der Petrus ist, so wie es steht, der einzige Apostel gewesen, der in dieser Stadt war. Das heisst, es hat sich ganz viel um ihn gedreht. Es wahrscheinlich haben viele Leute ihn nach ihm gefragt. Aber was macht der Petrus? Vers 9. Es ist Mittag und er geht beten. Und das finde ich ganz spannend. Es läuft extrem viel, der Petrus wird überall gebraucht, aber er nimmt sich Zeit, um zu beten. Zumindest am Tag. Da könnte man sagen, aus Schweizer Sicht, hey, ist das ein fauler Kaib. Aber ich glaube nicht. Der Petrus nimmt sich, obwohl er ganz viel zu tun hat, tut er beten. Der Petrus, der einmal ein Fischer war, ein Draufgänger, der ihm einmal schnell etwas gesagt hat, hat irgendwie etwas gelernt. Ich glaube, etwas, was im Leben von Petrus ganz wichtig ist, und da jetzt ein paar Gedanken dazu, ist das Vorbild von Jesus. Jesus hat den Petrus erlebt, 3 Jahre lang, wie auch jemand war, der extrem gefragt war. Und eine Geschichte, die mich zum Beispiel fasziniert, ist in Markus 1,35. Da hat Jesus nach einem ganz langen Tag, wo am Abend da steht, ist die halbe Stadt zu ihm gekommen, dass sie geheilt werden, ist Jesus am nächsten Morgen aufgestanden, an einem ruhigen Ort, um zu beten. Und ich möchte mal die Bibel anschauen, wie viel Mal steht, dass Jesus an einen ruhigen Ort gegangen ist, um zu beten. Das ist immer wieder. Das hat sich im Leben von Jesus abzeichnet. Und da hat der Petrus etwas gelernt. Also nicht im Stil von, wenn viel läuft, dann sparen wir da, sondern vielleicht, wenn mehr läuft, dann bete ich vielleicht sogar umso mehr. Noch etwas Spezielles finde ich den Ort vom Gebet. Der Petrus ist aufs Dach gegangen. Jetzt sind noch, eben, in dem Text ist schon gestanden, steht nicht in allen Übersetzungen so, es ist ein Flachdach gewesen. Also nicht irgendwie da balancieren gegangen. Der Petrus ist aufs Dach gegangen, glaube ich, weil es ein ruhiger Ort war. Wir müssen uns vorstellen, die Häuser sind nicht so wie heute gewesen, wo man einen Haufen Zimmer hatte. Meistens war es ein Raum gewesen. Und dort ist ja gar gekocht worden. Petrus hat ja Hunger gehabt. Also unten hat es gescheppert und da. Und der Petrus hat sich einen ruhigen Ort gesucht. Das finde ich auch wichtig. Der Petrus ist nicht einfach irgendwo, hat es einen Zufall überlassen, jetzt tue ich ein bisschen beten, sondern ist ein Ort gegangen, wo er wirklich in Ruhe mit Gott hat können zusammen sein. Und dann auch noch die Zeit vom Gebet. Das ist ähnlich wie beim Cornelius, wird betont. Der Cornelius hat da, glaube ich, um 3 Uhr am Nachmittag gebetet. Der Petrus jetzt am Mittag. Der Petrus hat sich an jüdische Gebetszeiten gehalten. Was wir aber schon davon gehört haben, die Juden haben am 9., am 12. und am 3. am Nachmittag ihre Gebetszeiten gehabt. Und das ist einfach fix gewesen. Sie haben immer wieder in dem Sinn auch ihr Schaffen unterbrochen und haben sich an Gott gewendet. Der Petrus hat sich da dran gehalten. Und da finde ich noch einen interessanten Gedanken. Jesus hat ja gerade die Pharisäer, man kann sagen, ziemlich fertig gemacht, weil er ihr religiöses Wesen aufdeckt hat. Auch die Falschheit dahinter. Sie haben sich auch dran gehalten an so Gebet. Und haben es mega wichtig gefunden. Und jetzt haben wir dann Petrus, der sich auch an das haltet. Und da ist ganz wichtig, dass wir sehen, dass grundsätzlich Strukturen gut sein können. Sehr hilfreich. Aber sie sind nicht alles. Die Pharisäer haben sich auch an das gehalten. Sie haben keine Beziehung zu Gott. Aber so Strukturen können trotzdem eine Hilfe sein für mich, für dich, jetzt da für den Petrus, dass man sich wirklich auch Zeit rausnimmt für Gott. Ich erlebe es ganz häufig, dass wenn ich mir nicht die Zeit fix nehme mit Gott, dass ich dann einfach vergiss, rausschiebe oder am Schluss einfach zu müde bin und dann einfach noch ins Bett kippe und es nicht mehr mag. Der Petrus hat da sich an die Struktur gehalten. Und da finde ich das Bild von so einer Pflanze ganz genial. Gewisse Pflanzen, so Kletterpflanzen, die brauchen eine Struktur. Aber wichtig ist, es geht nicht um die Struktur. Oder? Es geht ja um die Pflanze. Also es geht nicht, dass wir gewisse Rituale halten, sondern es geht darum, dass wir eine Beziehung mit Gott pflegen können. Und das ist nur eine Hilfe, aber nicht das Eigentliche. Ganz oft passiert es, dass wir das verwechseln. Dass wir mega steif versuchen, unsere stille Zeit einzuhalten, was nicht schlecht ist. Aber vergessen, dass es eigentlich nicht darum geht, dass ich jetzt das abhöckeln kann, sondern es darum geht, ich will Gemeinschaft mit Gott erleben. Ich will auf Gott hören. Für mich ist da eine grosse Hilfe gewesen, gerade im letzten Jahr. Wir haben in gewissen Fächern immer wieder so Aufgaben über vom IGW. Also von der Schule, wo ich bin. Und manchmal ist es ein bisschen mühsam, da wird einem etwas aufgedruckt, aber bei vielen Sachen habe ich auch schon viel profitieren können. Eine Aufgabe war, dass wir uns mal eine Zeit nehmen, mal für ein paar Wochen probieren, einfach untertags unsere Zeit nehmen mit Gott. Es muss nicht mega lang sein. Und an einem Ort, wo einem auch womöglich zur Ruhe kommen kann, ich habe gemerkt, ich kann wirklich zur Ruhe kommen, wenn ich zum Beispiel in die Natur rausgehe, im Wald bin, ein bisschen weniger Lärm habe von der Autobahn, je nachdem. Und dass ich dort ganz gut auch wirklich kann, Gemeinschaft mit Gott erleben. Das habe ich jetzt weiter durchgezogen. Und ich habe gemerkt, es hat mich ganz viel gebracht. Einfach sage ich, gehe mindestens zweimal in der Woche für eine halbe Stunde raus und will dort einfach Zeit mit Gott haben, mit ihm reden, auch auf ihn hören. Und das hat für mich grosse Wirkung gehabt. Gerade durch das, was ich auch hier erlebt habe, dass ich in der stillen Zeit, gerade im Zimmer, habe ich manchmal wie Mühe gehabt, mich konzentrieren aufs Gebet. Und manchmal ist es so, morgen ist man doch noch ein bisschen müde. Es hat mir geholfen, zu sagen, ich gehe jetzt abends raus und tue dort mit Gott auch reden. Also ich glaube wirklich, so Strukturen können eine Hilfe sein für uns. Und jetzt gehen wir zurück zum Petrus. Es ist Mittag. Der Petrus hat Hunger. Er ist am Betten. Und dann hat er eine Vision. Was ist eine Vision? Vielleicht das noch kurz zum Aufklären. Das Wort an sich und vom Griechischen, wobei nicht das Satz von mir brauchen, das griechische Wort ist Ekstasis. Also kommt von Ekstase. Wo wir zum Deutschen haben wir das Wort auch. Und was heisst das Wort im Ursprung? Und das bedeutet eigentlich, dass man irgendwo im Geist versetzt wird, ohne dass man sich körperlich irgendwo verschoben wird. Also man bleibt da, aber der Geist ist irgendwo anders und man sieht etwas. Ein Vergleich, der mir sehr geholfen hat, ist, eine Vision ist eigentlich das Gleiche, praktisch das Gleiche wie ein Traum, mit dem Unterschied, dass man einfach wach ist und dass Gott in dem Sinn auch redet. Also Träume haben wir auch, wir nicht von Gott sind grundsätzlich, kann schon sein. Also Petrus hat da eine Vision. Und was ist die Vision? Das sehen wir im Vers 11 bis 12. Er hat plötzlich den Himmel irgendwie offen gesehen, da kommt ein riesiges Tuch runter und es hat allerlei Viecher drin gehabt. Da wird erwähnt, es sind Vierfüßer, Reptilien und Vögel. Und stellt euch jetzt mal das vor, wir sind irgendwo auf dem Dach am Betten, die ein Flachdach haben, oder sonst auf dem Balkon, und plötzlich kommt da so ein Tuch runter mit jensten Viechern drauf. Und uns, wir wären gar nicht rauskommen, was, wenn wir das gesehen hätten. Ja, was soll jetzt das? Ist da jetzt der Zoo auf mich zugekommen? Aber Petrus ist sofort wie ein Blitz ein Gedanke durch den Kopf gegangen. Die Tiere, das sind unreine Tiere. Er hat gar gewusst. Er hat noch nicht gewusst, was jetzt kommt. Aber das sind unreine Tiere gewesen. Und was heisst das? Das sind Tiere gewesen, die die Juden nicht haben dürfen essen. Eigentlich nicht einmal hätten sollen anlangen. Das im Mose, 3. Mose zum Beispiel, 11 und 5. Mose 14, ist ganz eine riesen Liste, da, also was man nicht hätte dürfen essen, das sind Schweine, Kamel, Eidechsen und sonst Sachen, die wir vielleicht auch nicht alles essen, dabei gewesen. Und dann kommt, ist der Petrus da, sieht jetzt mal das Tuch mit diesen Viechern, fragt sich schon, was soll das? Und dann kommt eine Stimme und sagt, Petrus, steh auf, schlacht und iss. Das müsst ihr euch vorstellen. Es ist für den Petrus, der hat es ab den Socken gehauen. Jetzt hätte er müssen da, es kommt eine Aufforderung, die noch nicht genau gewusst hat, von wo die kommt genau. Er hat eine Vision. Vielleicht schon vermutet, er hat irgendetwas mit Gott zu tun. Und er sagt, steh auf, schlacht und iss. Sagt der Petrus, hey, nein, auf keinen Fall. Ich habe noch nie in meinem Leben etwas Unreines gegessen. Ich habe mich dann noch gefragt, Petrus ist schon ziemlich überzeugt, ob das jetzt wirklich stimmt, ob er nicht irgendwo mal einen Käfer geschluckt hat aus Versehen. Ich weiß es nicht. Aber der Petrus sagt, grundsätzlich habe ich mich an das gehalten und ich wollte jetzt auch nicht da gegen das handeln. Und ich muss euch noch vorstellen, es ist noch gemein. Der Petrus hat ja Hunger gehabt, oder? Und der Magen hat wahrscheinlich schon knurrt, unten hat es gut aufgetuftet und er heisst jetzt, Petrus schlacht und iss. Also ist gerade noch ein schlechter Moment verwünscht worden, wenn man so sagen. Der Petrus wird tadelt. Und dort merkt er spätestens, dass Gott irgendwo dahinter ist. Das sagt er. Die Stimme sagt, was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein. Das kommt dreimal, die ganze Szene. Also dreimal wird der Petrus aufgefordert zum Essen. Dreimal sagt der Petrus, never, mach ich nicht. Und dreimal wird ihm gesagt, was Gott für rein erklärt hat, tust du nicht als unrein erklären. Dann hat der Petrus wahrscheinlich gedacht, oh nein, habe es schon wieder verbockt. Ich weiß nicht, was er genau denkt, das steht nicht. Aber der Petrus war da in einem riesigen Konflikt mit seinen bisherigen Anschauungen. Sein Weltbild, so wie er denkt, was man als guter Christ, wenn man so sagen macht, ist beim Petrus plötzlich in Gewackeln gekommen. Und ich meine, das ist nicht eine Ansichtssache von ein paar Wochen gewesen, die er gehabt hat. Das ist, Petrus ist ganz Leben lang so geprägt worden. Ein Grund, dass ein Jude nicht mit einem Heid gegessen hat, ist gewesen, dass es könnte, die haben ja nicht gewusst, ob das Essen, das die da auftischen, unrein sind. Und darum hat man einfach gesagt, jetzt tun wir besser nicht essen mit denen, und da tun wir aufpassen, dass es nicht passiert. Und genau da sagt jetzt Gott, Petrus, isst die unreinen Tiere. Der Petrus ist noch am Grübeln, ist wahrscheinlich noch völlig verwirrt. Und zur gleichen Zeit kommen die Leute von Joppe, wo der Petrus gesucht hat, Entschuldigung, von Caesarea, wo der Petrus in Joppe gesucht hat, und haben sich durchgefragt und sind schon praktisch unten am Haus am Klopfen. Und der Petrus ist immer noch oben auf dem Dach und weiß nicht mehr, was oben und unten ist und völlig verwirrt. Und dann redet Gott zu ihm nochmal. Durch den Heiligen Geist. Und das finde ich jetzt ganz spannend. Jetzt ist die Vision vorbei. Und jetzt sagt ihm der Heilige Geist, erstens gibt er ihm ein paar Infos. Es sagt ihm Petrus, es sind 3 Männer, die kommen, oder zu dir kommen. Die werden dich bitten, mit ihnen zu gehen. Er sagt auch, Gott hat die Leute geschickt. Also einfach, falls Petrus den Eindruck hat, er müsse jetzt wieder nicht folgen. Und dann sagt er ihm, Petrus, steh auf und geh runter und tu deinen Männern ohne Bedenken folgen. Ich finde das spannend. Der Petrus wird schon wieder aufgefordert, aufzustehen. Es hat schon vorher geheißen, Petrus, steh auf. Das heisst, nicht einmal das hat der Petrus gefolgt, wo Gott gesagt hat, Petrus, steh auf, schlacht und iss. Also er ist immer noch gesessen anscheinend. Vielleicht ist er auch wieder abgehockt, kann ich jetzt nicht sagen. Aber er wird jetzt aufgefordert, zum Aufstehen und diesen Männern ohne zu bedenken zu folgen. Jetzt können wir sagen, hey, das ist doch cool. Ich würde auch so von Gott geführt werden. Vision zuerst und nachher redet der Heilige Geist zu mir, dass ich ganz klar weiß, was das Nächste ist. Und da muss ich sagen, ich glaube, dass Gott heute noch so führt. Und manchmal merken es mir vielleicht gar nicht. Und jetzt müssen wir da beobachten, und darum bin ich überzeugt, dass Gott das so führt, vielleicht nicht gerade immer mit einer Vision, das ist eher selten, das sehen wir auch grundsätzlich eher selten in der Bibel, aber Gott führt. Und, was spannend ist, Gott führt meistens einfach mit dem nächsten Schritt. Gott hat dem Petrus zwar 2 Infos gegeben, hat ihm auch gesagt, er soll ohne Bedenken folgen, aber der Petrus hat sonst nichts gewusst, er hat ihm nichts gesagt über das Wohin, warum, wie lang. Wer ihn dort erwartet, hat nichts gewusst. Gott hat nur gesagt, jetzt gehst du mal runter und dann folgst du den Leuten. Und das ist eine ganz klassische Art, wo ich glaube, dass Gott führt, ist, dass Gott einfach den nächsten Schritt zeigt. Das macht der Dame Petrus auch. Wie gehen wir damit um, wenn Gott uns etwas aufzeigt, den nächsten Schritt? Ich habe schon ganz oft erlebt in meinem Leben, dass ich gesagt habe, nein. Gott, entweder gibst du mir den ganzen Plan oder sonst lass ich's. Oder manchmal ist das ein bisschen unbewusst, dass Gott uns etwas aufzeigt und uns einfach nicht auf das einlösen. Und dann wundern wir uns oft, dass wir nichts mit Gott erleben. Wir denken immer, ich will gerne etwas Grosses mit Gott erleben. Ich will, dass es fängt in meinem Leben. Ich will, dass Gott etwas bewegt in meinem Leben. Aber vielleicht verpassen wir manchmal die vielleicht leisigen Hinweise, wo Gott etwas uns anführen will, und wir schon dort Nein sagen. Und ich denke, da ist ganz ein wichtiger Punkt, dass Petrus sich auf den ersten Schritt zulassen hat. Er ist immer noch völlig verwirrt von dieser Vision. Er ist immer noch nicht ganz klar, was jetzt kommt. Er hat gar nicht gewusst. Aber er hat jetzt gefolgt. Jetzt hat er gefolgt. Petrus geht runter, Vers 21 und 23. Und kommt sein nächster Schock. Vor der Tür stehen 3 Heiden. 3 Nichtjuden. Das hat er vielleicht jetzt auch nicht gerade erwartet. Vielleicht plötzlich hat es bei ihm vielleicht auch geschellt. Das mit den unreinen Tieren und so. Vielleicht hat es jetzt angefangen. Und der Petrus ist irgendwie, aber hat er nicht gerade die Tür zugeknallt, auf keinen Fall. Er hat irgendwie noch herausfinden, wo führt das Ganze an. Hat er gefragt, was führt euch zu mir, hat er gesagt. Hat noch ein bisschen mehr wissen. Eben genau, ihm haben die Infos gefehlt. Gott hat nicht so viel gesagt. Und dann haben sie ihm erklärt, dass Gott einen Engel zu ihrem Herrn geschickt hat, ihm die Adresse angegeben hat, ganz genau, also bei wem er ist und so. Und gesagt hat, er soll den Petrus holen und der Petrus habe etwas zu sagen. Und der Petrus ist, denke, wahrscheinlich dort erstmal einfach baff gewesen. Gott hat zu einem Heid, einem Römer, ist ja nicht nur ein Heid gewesen. Ist ein Besatzer gewesen, der eigentlich mal lieber gehabt hat, dass die rausgerührt werden. Ist ja das Inbegriff von allem Bösen gewesen. Gott hat zu dem geredet und hat durch einen Engel ihm gesagt, er soll mich holen. Ganz eine ungemütliche Situation. Petrus hat da gefolgt. Obwohl er gewusst hat, jetzt gar nicht in die Stadt, wo überall Götzenbilder stehen, wo dem Kaiser gewidmet ist, und ziemlich sicher muss in ein Haus von einem Heid rein. Da ist vielleicht noch mal kurz die Frage, hat eigentlich ein Jude überhaupt, steht das irgendwo im Alten Testament, dass ein Jude nicht hätte dürfen mit einem Nicht-Jude etwas machen? Das steht nie nirgends. Das ist genau aus der Folge rausgekommen, wir wollen nicht unreine Sachen essen, das ist gestanden. Und wir wollen aber nicht zusammen miteinander essen, weil dann könnte sein, dass er etwas Unreines hat oder selber etwas Unreines gegessen hat und nicht unrein wird, wenn ich ihm Götze sage. Und durch das haben sie so weit getrieben, dass sie sagen, wir gehen nicht in ein Haus von einem Heid. Wir können auf der Straße uns begegnen, wir können ihnen Sachen verkaufen, gewisse Sachen können wir auch bei ihnen abkaufen, aber wir dürfen nicht mit ihnen zusammen Gemeinschaft haben. Es ist aber nicht in der Bibel gestanden. Also da hat der Petrus auch ein Problem gehabt mit einer Meinung, mit einer Auslegung, die nicht im Alten Testament gestanden ist, die er aber als Richtweisigkeit in seinem Leben. Also beim Petrus hat sich da einiges aufgebäumt, aber er hat gefolgt. Was ich noch ganz spannend finde, ist, dass der Petrus nicht allein gegangen ist. Der Petrus hat noch ein paar Leute mitgenommen von der Gemeinde in Joppe und hat einfach gesagt, hey, kommt doch mit mir, die ganze Sache ist mir wahrscheinlich nicht so geheuer. Und das finde ich eine ganz weise Sache. Auf das werde ich nachher noch drauf zurückkommen. Die Reise nach Caesarea von Joppe aus sind etwa 50 Kilometer gewesen. Oder, ja, so in etwa. Da haben sie ein bisschen mehr als einen Tag gehabt. Oder einen Tag etwa. Und ich denke, in dieser Zeit hat der Petrus noch mal ein bisschen Zeit gehabt, um das Ganze zu verarbeiten. Also, das ist auch ein Vorteil von damals. Heute geht alles so schnell. Er hat noch ein bisschen Zeit gehabt, sich da Gedanken machen über die Vision, mit Gott reden, ihm fragen. Und wo er dann ankommt, Caesarea, das ist jetzt nicht mehr in dem Text, den wir gelesen haben, kommt er zum Cornelius. Und da finde ich spannend die erste Aussage, die der Petrus dort macht. Die ist im Vers 28. Von Apostelgeschichte 10. Da sagt Petrus, Gott hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf. Nur weil er kein Jude ist. Also da hat der Petrus jetzt schon die Fäden gezogen gehabt. Er hat gemerkt, die Vision hat irgendetwas mit dem zu tun gehabt. Man darf keinen Mensch als unrein bezeichnen. Nur weil er kein Jude ist. Also Petrus hat da schon verstanden gehabt, das hat er gerade von Anfang an gesagt, hat auch gesagt, hey, ihr wisst, eigentlich darf ich nicht da bei euch im Haus sein, aber Gott hat mir gezeigt. Ich folge jetzt. Ich habe gefolgt. Und da bin ich jetzt bei euch. Erzählt einmal. Und dann hat der Cornelius erzählt. Einfach nochmal die gleiche Geschichte, wie Gott den Engel geschickt hat, wie Gott ihm gesagt hat, wo er gebetet hat, zu jüdischen Gebetszeiten, er soll den Petrus holen, und da ist der Petrus gerade nochmal baff gewesen. Da sagt er gerade, er tut, irgendwie hat es gerade nochmal Klick gemacht. Sagt Petrus im Vers 34. Wahrhaftig, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Obwohl er schon vorher das Einzige gesagt hat, dass er gemerkt hat, dass Gott, dass niemand soll als unrein, wird er gemerkt, hey, es stimmt wirklich. Vorher habe ich es zwar schon gesagt und eigentlich hat man es Gott gezeigt, aber Gott bestätigt das. Petrus ist übrigens überrascht gewesen, dass nicht der Cornelius und nicht war, sondern es sind ganz viele Leute in dem Haus gewesen. Also der Petrus hat seine ganzen Verwandten angebracht, also ganz die in der Nähe waren, und Soldaten und Freunde, alles Heiden, die dort versammelt waren. Und so hat der Petrus dann dort predigt. Das erste Mal wo ein Christ zu Nichtjuden predigt. In dieser Versammlung, in so einer grossen Versammlung von Leuten. Und da ist für mich einfach ganz auffallend, dass der Petrus, indem er gefolgt hat, einfach Gott ihm Schritt für Schritt Klarheit geschenkt hat. Er hat einfach erstmal müssen vor diesen Leuten stehen und merken, hey, es gibt ja noch andere, die wirklich unseren Gott auch anbeten, obwohl sie nicht zum Judentum übertreten sind. Und er hat zu ihnen predigt. Und dann passiert nochmal etwas Gewaltiges. Gott gibt gerade nochmal einen Stempel mehr drauf. Die Leute im Raum, während der Petrus predigt hat, haben den Heiligen Geist bekommen. Auf die gleiche Art wie die Juden damals ab Pfingsten. Und ich bin überzeugt, das ist nicht grundsätzlich die Art, wie Gott das manifestiert, dass Gott mit dem man die Sprache redet, nicht nur durch das der Heilige Geist wirkt. Aber es ist ganz wichtig, dass Gott dem Petrus und seinen Leuten gezeigt hat, hey, genauso wie ihr den Heiligen Geist bekommen, auf genau die gleiche Art, haben jetzt die Heiden den da bekommen. Also es war an sich so das kleine Pfingsten von den Heiden. Spannend ist jetzt, dass da steht, dass die Begleiter von Petrus mega gestaunet haben. Der Petrus ist, hat irgendwie, er jetzt, das ist schon immer, dass der Petrus gestaunet hat. Er hat irgendwie begriffen gehabt, doch, Gott ist da am Werk. Und seine Begleiter sind jetzt völlig baff gewesen, dass jetzt da die Leute, wo sie sich auch noch gewisse Vorbehalte haben, einfach Gottes Geist genau gleich überkommen haben, wie sie auch. Gott hat nun definitiv bestätigt, dass auch nicht nur die Juden zu Gottes Volk gehören, sondern eigentlich alle Menschen auf dieser Welt. Und das ist eine wichtige Lektion gewesen. Ihr dürft gerne mal jetzt Apostelgeschichte nach diesem Kapitel lesen. Das Ereignis kommt noch mindestens ein, oder glaube sogar zweimal vor, was der Petrus erzählt. Er hat nachher ungeheure Probleme gehabt mit der Gemeinde, und gesagt, hey Petrus, spinnst du eigentlich? Und er musste einfach erzählen, wie Gott da gewirkt hat, bis sie gemerkt haben, hey Gott will auch, dass wir zu den Heiden gehen. Apostelgeschichte 1,8, der Missionsbefehl, hat plötzlich eine ganz andere Bedeutung bekommen. Der Vers hat sich nichts geändert. Aber jetzt haben sie ihn anders gelesen. Gott hat da eine falsche Auslegung korrigiert. Da kommt jetzt die Frage an uns, was können wir von dieser Geschichte lernen? Es ist immer schön und spannend, so Geschichten zu hören. Man ist motiviert, man findet es toll. Aber was will Gott uns dadurch sagen? Was will Gott mir, mich auf was will er mich hinweisen? Ich möchte jetzt ein paar Sachen hervorheben, die mir aufgefallen sind. Und ich wollte dir aber auffordern, dass jeder sich auch Gedanken macht, was kann ich durch die Geschichte mitnehmen. Ganz spannend finde ich mal, dass Gott zweimal redet, als Menschen betet haben. Zuerst hat der Cornelius betet und dann hat der Petrus betet. Und beide Mal hat Gott geredet. Ich sage jetzt nicht, dass Gott grundsätzlich jedes Mal redet, wenn man betet. Aber es ist spannend zu sehen, dass dort, wo Menschen betet haben, mit ihm Gemeinschaft gehabt haben, dass Gott dort geredet hat. Ich glaube auch, dass da in dem Bezug, gerade aufs Beten, Strukturen eine Hilfe können sein. Ich habe vorher das Bild gezeigt von einer Pflanze, wo sich an dem Gitter kann festmachen kann. Ich glaube, es ist für uns eine Hilfe, wenn wir gewisse Strukturen haben, wo wir sagen, ja, ich will mir die Zeit einplanen, vielleicht zum Beten. Aber es ist ganz wichtig, dass man die Strukturen nicht zum Ziel macht. Denken wir immer daran, ich will Gemeinschaft mit Gott erleben. Es ist wie es, wir alle tun eigentlich Essen. Die meisten von uns sehr regelmäßig, am Morgen, am Mittag, am Abend. Und wir essen, weil wir zum einen gerne essen, würde ich mal sagen. Es ist etwas Schönes. Aber auch, weil wir nicht Hunger haben. Und so soll es auch sein, wenn wir Beziehung mit Gott pflegen wollen. Wir wollen nicht hungrig sein. Wir wollen gefüllt werden durch die Beziehung mit Gott. Aber es ist auch so, dass wenn ich jetzt mal nicht esse, habe ich nachher kein schlechtes Gewissen. Das kommt mir nie in den Sinn. Aber ich habe Hunger. Und so soll es auch sein mit Gott. Sehr oft habe ich bei mir erlebt, dass ich mich manchmal wie so den Eindruck habe, oh, jetzt habe ich meine stille Zeit nicht angebracht heute Morgen. Jetzt muss ich aufpassen, heute läuft sicher etwas schief. Kabis. Gott wirkt nicht so. Aber heute bin ich da noch dran am Lernen und ich bin schon ein bisschen weiter an den Eindruck. Und ich merke, wenn ich mal wenig Zeit habe mit Gott, dass mir es fehlt. Und da müssen wir Gott bitten, dass wir so weit kommen, dass wir sagen, Gott, ich will Gemeinschaft mit dir haben. Ich will nicht einfach gewisse Sachen abhäkeln, die gut sind, sondern ich will primär Gemeinschaft mit dir haben. In dem Sinne ist es sicher gut, Fixpunkte zu haben, aber es kann auch sein, dass man mal sagt, ich nehme an den Moment spezielle Zeiten mit Gott. Eine Auszeit. Das ist etwas, was ich auch letzte Aufgabe gehabt habe vom IGW. Muss ich sagen, ist auch etwas eher Neues für mich. Da haben wir die Aufgabe gehabt, wir müssen einfach einen Tag lang unsere Auszeit nehmen in dem Sinn und Zeit mit Gott verbringen. Ein kleiner Drucktisch ist noch gestanden und ihr dürft keine Schulbücher mitnehmen und in dieser Zeit einfach lernen. Oder sonst irgendetwas machen. Die Bibel ist erlaubt, sonst nichts. Und dann habe ich mich auch gefragt, ja, einen ganzen Tag, leck, was soll ich da machen? Und es war für mich ein mega tolles Erlebnis gewesen. Ich bin raus, bin in den Wald gegangen, habe meine Bibel mitgenommen, habe die Bibel gelesen und manchmal einfach auch Zeit genommen, um zur Ruhe zu kommen. Und es war für mich ein ganz besonderes Erlebnis gewesen. Es ist zwar das Wetter, es war noch etwa der letzte schöne Tag gewesen, bevor es jetzt wieder so kalt geworden ist, Anfang April. Und ich hatte in dem Sinne ein mega Erlebnis mit Gott, dass jetzt irgendwo eine Vision gekommen wäre mit Viecher oder so. Aber ich habe erlebt, dass ich wirklich auch mal Zeit kann, mal wirklich in der Bibel zu lesen, über den Vers mehr nachzudenken, als nur so drüber lesen. Ich habe Zeit gehabt, um auch mit Gott zu reden. Aber ich habe auch mal Zeit gehabt, um auch Gott zu hören. Sehr viel tun wir beten, als es reines Reden definieren. Dabei bete auch, dass ich auf Gott höre, dass er zu mir redet. Ich glaube auch, dass Gott nicht nur redet, wenn wir die Bibel lesen. Aber da haben wir das Problem, dass wenn wir die Bibel lesen, manchmal auch einfach nur lesen und nicht erwarten, dass Gott zu uns redet. Da möchte ich euch auch Mut machen, dass man vielleicht überlegt, kann auch mal spezielle Zeit sein. Es gibt ja auch, dass manchmal vom Essen, gibt es regelmäßig Essen und manchmal gibt es auch mal Festessen. Und das wäre so ein bisschen, dass wir manchmal sagen, jetzt wollte ich auch mal ein Fest machen mit Gott. Und ich weiss, im Alltag ist das nicht immer einfach, wenn man Kind hat, noch weniger. Aber ich glaube, genauso wie wir uns vielleicht einen Abend frei machen, um mal etwas sonst Schönes machen, was auch gut ist, müssen wir auch darum ringen, dass wir Zeit haben mit Gott. Es gibt wirklich nichts Besseres, als in einer Gemeinschaft mit Gott zu sein. Jetzt nochmal kurz zurück zum Petrus. Der Petrus betet und Gott redet zu ihm. Und das ist mein grosser Wunsch, dass wir mit dieser engen Gemeinschaft mit Gott unterwegs sein können und Gott zu uns redet. Gott redet nicht immer so spektakulär, aber ich erlebe es ganz häufig, dass er durch einen Eindruck redet. Dass mir irgendetwas aufs Herz legt. Und da geht es darum, dass wir lernen, auf ihn zu hören. Jesus hat gesagt, dass der Heilige Geist, wenn er mal käme, und der ist da, seit Pfingsten, uns lehren wird, wo wir wandeln müssen. Das steht im Johannes 14, 26. Der Heilige Geist, der tut uns lehren, auch was Gott will von uns. Und da können wir in ganz praktischen Belangen zu Gott kommen und ihm fragen, dass er uns führt. Im Alltag. Damit wir auch lernen, bin ich auch dran, aufzuhören, zu trennen zwischen meiner Zeit mit Gott und meinem Alltag. Nehmen wir doch Gott mit. Lassen wir ihn da in unser Leben reden. Aber auch beim Lesen von der Bibel tun wir ganz bewusst wirklich das in Anspruch nehmen, dass Gott auch zu uns redet. Aber auch, wenn wir beten, offene Ohren haben, vielleicht hat Gott etwas, was uns aufzeigen will. Genauso brauchen wir aber auch Korrektur vom Heiligen Geist. Wenn wir die Bibel lesen, wir müssen Demut haben, zum Wissen, es könnte sein, dass meine Auslegung von der Bibel vielleicht auch mal nicht stimmt. Sehr viele Christen haben sich schon Köpfe geschlagen. Und manchmal frage ich mich, warum? Und ja, dann ist es wichtig, dass man selber damit ist, sich fragen, Gott, können Sie, dass ich auch falsch stehe? Zeig du mir, was dein Wort wirklich sagt. Auch da braucht man, wie wir es beim Petrus gesehen, wirklich auch die Führung vom Heiligen Geist. Und ein ganz wichtiger Schritt in dem Ganzen ist das Gehorchen. Gehen wir auf Gott, lassen wir uns darauf ein. Wenn wir uns nicht darauf einlassen, werden wir nicht erleben, was Gott mit uns vorgehat. Der Petrus hat gefolgt und Gott hat Schritt für Schritt Klarheit geschenkt. Ich habe mich gefragt, was wäre passiert, wenn der Petrus nicht gefolgt hätte. Gäbe es die FG Fredike? Ich weiß nicht. Petrus hat gefolgt und hat auch ganz fest erleben, wie Gott bestätigt hat. Sehr oft, und das habe ich schon mal erwähnt, wünschen wir uns mehr mit Gott zu erleben. Da bin ich auch. Ich wünsche mir mehr mit Gott zu erleben. Ich will nicht nur einfach am Sonntag in die Gemeinde gehen. Ich will nicht nur, ja, ich will wirklich mit Gott unterwegs sein. Ich will nicht nur einfach ein besserer Mensch sein. Aber ich glaube, das ist ganz essentiell, dass wir bereit sind, auf Gott zu hören und wirklich zu folgen. Und dann ist das Schöne, dass Gott auch bestätigt. Also wenn etwas von Gott kommt, dann tut Gott das auch bestätigen. Und das ist noch ein wichtiges Merkmal. Auch da stehen wir in der Gefahr, dass man plötzlich irgendwo den Eindruck haben, Gott hat mir jetzt etwas gezeigt und dann schiessen wir durch die Wand durch und haben den Eindruck, das ist es und der Rest hat nicht recht. Und da finde ich ganz wichtig, dass der Petrus, wo in die Sache reingegangen ist, nicht allein gegangen ist. Der Petrus hat bewusst andere Christen mit einbezogen. Also wenn jetzt jemand wirklich etwas hat, wo er denkt, Gott hat da zu mir geredet, will ich dir Mut machen, red das mit anderen Christen. Gott hat uns genau darum in eine Gemeinde hineingestellt. Genau darum funktioniert es auch nicht, wenn man einfach irgendwo allein als Christ unterwegs ist. Weil es ist Gefahr, eine grosse Gefahr, dass man einfach einseitig wird. Wir brauchen einander und wir brauchen andere, die mithören. Und wenn es von Gott ist, wird das bestätigen. Da wollte uns wirklich auch Mut machen, dass wir nicht zu Einzelgängern werden. Damit wären wir am Schluss. Und ich möchte, dass wir jetzt einfach eine kurze Zeit nehmen, um uns zu überlegen, was will Gott mir sagen? In was will er zu mir reden in diesem Aspekt? Kann es sein, dass du angesprochen worden bist, dass du mehr Zeit willst mit Gott verbringen? Vielleicht auch mal neue Formen ausprobieren? Man kann so viele Arten auch mit Gott Zeit verbringen. Es muss ja nicht nur immer auf dem Bett oder wie auch immer eine stille Zeit sein. Vielleicht ist bei dir dran, Gott gehorsam zu sein. Ich weiß nicht, wo du dran bist, aber ich möchte, dass wir uns kurz Zeit nehmen, uns da Gedanken machen. Und vielleicht kann es auch sein, dass du sagst, hey, ich habe die Beziehung zu Gott gar nicht. Mir fehlt irgendwo der Link noch zu Gott. Dann möchte ich dir Mut machen. Triff die Entscheidung. Es gibt nichts Besseres, als wir mit Jesus unterwegs sein. Es ist wirklich, ich finde es eine geniale Sache. Und es gibt nichts Besseres. Und da, wenn das der Punkt noch für dich noch nicht da ist, möchte ich dir Mut machen, wirklich auf jemanden zuzugehen und fragen, hey, wie kann ich überhaupt in die Beziehung mit Gott, mit Jesus kommen? Ich würde jetzt einfach, dass wir Zeit für die Stille nehmen und ich würde dann nachher mit einem Gebet abschliessen.